Hi, hier ist Claudia Kamit. Bevor es losgeht, noch ein Hinweis. Ab sofort gibt es alle 14 Tage eine Folge überall, wo es Podcasts gibt. Das sind Pollux-Folgen von vor 4 Jahren und wir wollen euch die Chance geben, da einfach mal reinzuhören. Bei Podimo findet ihr bereits über 200 Folgen und jede Woche kommt sogar bei Podimo eine neue aktuelle Episode dazu. Infos in den Shownotes, da findet ihr auch den Link zum Podimo-Testen-Angebot. Und jetzt geht's los mit der Folge.
Pollux, Gangs im Knast. Der True Criminal Podcast mit Maximilian Pollux und Claudia Kamit. Und eine Warnung vorweg, in diesem Podcast wird die Ausübung von Gewalt explizit geschildert.
Max?
Ja?
Wieso sieht es hier so liederlich aus gerade auf dem Tisch?
Es sieht nicht liederlich aus.
Was ist das hier alles? Hier ist so ganz viel Papier, Frühstück, Papier, was ist das hier?
Das ist ein Beutel. Das ist eigentlich ein Schuhbeutel.
Ein Schuhbeutel?
Ein schöner Schuhbeutel. Natürlich, aber immer meine.
Auf den ersten Blick sah es aus, als ob du da so einen alten Schlüpper hingelegt hast.
Ja.
Aus, was ist das für eine Farbe? Ockerbraun.
Da tue ich meine Kabel rein, meine Maus, mein Netzteil.
Du siehst gar nicht
meine Verlängerungskabel.
Bist du so ein ordentlicher Typ?
Überhaupt nicht. Wo ist denn mein Kabel, Alter? Hey, wir müssen anfangen.
Wieso? Und das habe ich mich jetzt schon mehrfach gefragt. Ist es eigentlich so, dass sich Gangmitglieder untereinander bekriegen? Ich check das wirklich nicht, weil ich denke so, ey, das ist doch eigentlich genau das, was man nicht will. Gerade in so einem Freundeskreis zum Beispiel ist es ja ähnlich. Da ist man noch loyal und übertragen auf eine Gang. Die gründen sich auch aus Schutz vor anderen. Dann will ich doch genau da auch loyal sein und nicht irgendwie dem anderen in den Rücken fallen, was Böses tun, den noch angreifen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, früher oder später passiert das dann doch immer. Und jetzt nicht, weil die gegen irgendwelche Regeln verstoßen, sondern es kommt dann irgendwann einfach da so dazu. Und ich check das nicht, weil das ist doch eigentlich, höhlen die eigentlich ihre Grundstatuten selber aus.
Ich glaube, das, was du gesagt hast, ist witzig, weil bei mir, ich bin so ein bisschen ein traumatisiertes, irgendwie verbranntes Kind, wenn du so willst. Und das, was du gesagt hast, gilt für mich für Freundschaften. So das, was du gesagt hast, irgendwie Freundschaft, warum ich hätte es genauso, also du so in Freundschaft machen wir es doch auch nicht. Sehe ich doch irgendwie immer wieder, dass Leute sich gegenseitig dann bekriegen, dass dann doch irgendwann was kommt. Klar bleiben ein paar bestehen, aber also gerade in Schulzeiten oder so, wenn man guckt, wie Freundschaften dann sich entwickeln. Keine Ahnung, warum sind Leute scheiße zueinander? Ne? Also bei Gangs hat es oft wirklich mit diesen, schon auch mit verschiedenen Auslegungen von Regeln zu tun. So, bei uns gab es zum Beispiel eine Regel, dass wir nicht mit Rassisten Geld verdienen. Mhm. Und die kam aber, nachdem ich lange Geschäfte gemacht habe mit Nazis. So, bei mir war das egal, ob seine politische Einstellung interessiert mich nicht. So, für mich hat er die Dollarfarbe grün oder halt die Eurofarbe. Und wenn er meint, er muss ein Hakenkreuz tätowiert haben auf seiner dummen Stirn, dann will ich trotzdem meine Zinsen haben. So.
Verstehe.
Da gab es auch Vorfälle und dann.
Aber da hätte ich dich eigentlich prinzipientreuer eingeschätzt.
Was heißt prinzipientreuer? Ich war damals ja nicht der ich heute bin. So. Also heute ist auch echt kein Millimeter nach rechts. Da gibt es auch keine Diskussionen. So. Ich erkläre dir einmal, dass du falsch liegst und wenn du es nicht kapierst, dann tschüss. Also Nazis sind das Letzte. Aber damals, ich habe ja auch nicht vorgehabt, ihnen ihr Leben damit zu verbessern, sondern es halt, ich mache halt mein Geld auf diese Art.
Du hättest aber nicht den abgehangen.
Ich hätte auch, nee, natürlich nicht. Nein, aber halt wenn er jetzt, zum Beispiel, ich hätte auch Drogen an Nazis verkauft. So, mir doch egal, wer der, ne, das war mir wirklich egal. Und da hatten wir dann so das erste Mal so einen kleinen Meinungsverschiedenheit innerhalb der Gruppierung halt, so ist es, gibt es Grenzen. Und ich wurde schachmatt gesetzt im Grunde damit, dass, ja, okay, dann machen wir jetzt auch Geld an Sexualstraftätern, Pädophilen. Und ich so, ja, okay, machen wir nichts. Also, das machen wir nicht und dann sind halt Nazis auch so.
Okay.
Also, das wurde dann auch aufgenommen, ja, im Sinne von keine Geschäfte mit Faschisten halt. Und ich glaube, über sowas kann man sich zerstreiten. Ne, wenn jetzt einer da jede Woche 500 Euro, 1000 Euro, whatever, verdient für sich alleine an der Geschichte, dann will er das vielleicht nicht aufhören, könnte ich mir vorstellen. So sind auch, also wir haben ja in der letzten Woche gehört, wie Rodolfo Cardena mit seiner eigenen Gang Probleme hatte, weil die Krieg wollten.
Ja, ja.
So, er wollte Frieden, die wollten Krieg. So, warum wollen die Krieg? Ja, auch nicht nur aus Ego-Gründen und wir müssen die Krassesten sein, sondern geht es auch wieder um Dominanz, um Geld verdienen. So, jedes Gefängnis, was wir abgeben an die Nuestra Familia, über die wir übrigens heute reden, ist ja ein Gefängnis weniger, das ich beherrsche, wo ich Geld kriege. Also wir haben tatsächlich, ne, das müssen wir auch nochmal sagen, das sind Leute jetzt, die verdienen eine Menge Geld. Jede Woche so. mit dem, was sie machen. Unter anderem habe ich die Gang, über die wir heute reden, mitfinanziert, ohne das zu wissen, in den 90ern. Denn die Nuestra Familia, die NF, hat damals ein Musiklabel gegründet, und zwar die Darkroom Familia.
Aha.
Es ist so ein bisschen Underground-Hip-Hop gewesen, aber wenn ich es jetzt google, ich kenne die Alben. Und es war dann noch so, weißt du, es war zu einer Zeit, wo du dann so eine CD hatte, dann nur einer im Viertel irgendwie, und der hat die für $80, $120 irgendwie US importiert, so.
Hab ich noch nie von gehört.
Ja. Ist auch nicht deine Musik, glaube ich. Also es ist wirklich, die haben wenige Refrains oder Melodien, es geht vorne drauf ist ein Maskierter-Typ mit einer Pumpgun oder so.
Mhm.
Und da ging es tatsächlich auch in den Liedern so um die Ideologie der NF und um dieses, okay, alle zusammen unter einem Banner des Nordens, wo wir ja vorher hatten, einen Banner des Südens und so. Wir wussten damals überhaupt nicht, dass diese CDs tatsächlich von einer kriminellen Organisation rausgebracht worden sind. Ich glaube, sonst hätten wir noch mehr bezahlt. Es ist so, oh, krass.
Dann hättest du die heute noch.
Aber es ist tatsächlich die Musik auch, die ich als Kriegsmusik bezeichnen würde, so, die dich wirklich, also da ist nichts Positives drin.
Mhm.
Sondern ich höre ich auch heute selber nicht mehr. Wenn ich kurz reinhöre, werde ich sofort so, oh, okay, muss nicht sein.
Mhm.
Wie gesagt, heute geht's um Nuestra Familia, Spanisch für unsere Familie. Wir haben in der letzten Woche über den Vorgänger geredet, die Mexican Mafia. Wir haben über die Versuche geredet, Frieden zu schaffen zwischen diesen zwei Gruppierungen. Die sind gescheitert. Und mit der Ermordung Rodolfo Cárdenas ist dann wirklich auch was, jetzt so ein echter Grund. So, ihr habt einen unserer fast Gründungsmitglieder, eines unserer bekanntesten Mitglieder getötet. Das kannst du halt immer wieder rauskramen.
Ja, ist halt nur irgendwie ziemlich stark, weil die den ja eigentlich in den Tod geschickt haben. Also
er ist selbst gegangen. Sie haben ihn nur...
Ja, aber also sie haben ihn schon... Eben das Schafott aufgebaut.
Ja, ich finde auch interessant, dieses, was für eine Art von Wertesystem eben in beiden Gruppierungen beherrscht, weil okay, die einen haben ihn sozusagen hintergangen, die anderen haben ihn umgebracht und beide pilgern jetzt zu seinem Grab, weil er so ein krasser Mann war. Das war ein echter Mann. Er ist gestorben wie ein Mann. So, ja, okay, vielleicht hätte er auch leben können wie ein Mann, so weiß ich, also ne? Es ist interessant, dass beide dort irgendwie reingehen. Und der Typ ist wirklich in Gang-Überlieferung, ist ja einfach sowas wie jetzt so diese antiken Helden oder William Wallace in Schottland und so jemand, der im letzten Moment noch Freiheit schreit, so wo seine Gedärme schon raushängen. Und ich, weißt du, solche Geschichten sind es dann aber auch, wie du dann wieder junge Leute reinholst. Wenn du jetzt diesen 14-jährigen Pollux hast, der irgendwie, Mann, soll er Bürokaufmann oder was soll ich werden, Alter? Ich habe mit dieser Welt nichts zu tun, Mann. Ich will Pfeil und Bogen und eine Axt. So.
Mhm.
Und dann sitze ich mit Älteren da und die erzählen mir, Alter, damals, Cheyenne, ja, man hat ihn in die Falle gelockt, aber trotzdem ist er der Sache loyal geblieben. Und du denkst so, wer ist das und so.
Der ist für seine Ideale gestorben.
Der hatte ein Ideal, ich habe nicht mal Bock auf irgendwas.
Mhm.
So, ne? Und jetzt kommt was Interessantes, weil egal, ob vor Gericht oder im Bunker oder in Isolationshaft, solche Stories haben mir... Jetzt guckst du gleich wieder. Aber die haben mir in kalten Nächten das Herz gewärmt.
Mhm.
So. Das ist was, woran ich mich festhalten konnte. So wie du jetzt die Rose auf dem Amboss von Diane Gabaldon liest. So. Weißt du, ich meine, den achten Teil. Und dir denkst, guck mal, Clarence findet doch noch die Liebe.
Ich weiß doch nicht, was das ist. Ey.
Okay, gut, passt schon. Naja,
ist das sowas wie Rosamunde Pilcher?
Ja, so die in groß.
Ich lese ja leider gerade so eine Fantasy-Schmonzetten, also
ach
so richtige.
So. Na, das ist wie wenn
so
du Twilight Engeln, liest und
mit
dir
so Engeln.
Denkst, mit Engeln.
Todesengeln.
Auch die auch
ja,
noch.
Ja.
Na gut, dann ist es wie wenn du so sowas. Ich habe dann so, das ist mein Todesengeln. Und es ist für mich auch so, dieser Wunsch, ein Held zu sein, war da irgendwie drin und das war er halt dann.
Mhm.
So, ne? Das kann man sagen, irgendwie falsche Vorbilder zwar, aber im Grunde wollte der, glaube ich, auch ein Held sein. Und jetzt haben wir natürlich trotzdem, selbst wenn du diese Versuche, Frieden zu schließen, irgendwie nach vorn stellst, ist er und bleibt ein mehrfacher Mörder. Und diese Ideologie führt heute noch zu täglichen Gewaltverbrechen. Also es ist, ach. Im Jahr nach seinem Tod gab es 31 Rachemorde in kalifornischen Gefängnissen. Wegen dieser, also 31 weitere Leute sind gestorben. Wir haben da die Toten auf den Straßen, zählen wir gar nicht mit, weil es immer schwer ist.
Ich finde das auch irgendwie so ein bisschen bigott, weil ich meine, der hat ja Friedensverhandlungen vorangetrieben, ja, und dann planen die Racheaktionen gegen ihn, wo man denkt so, das ist das Letzte, was er wollte. Wenn ihr den ehren wollt, dann müsstet ihr doch eigentlich Frieden schließen.
Ja, aber du erinnerst dich an Joe Morgan, Peg Leg, Der wollte Krieg. Und
es ist halt trotzdem irgendwie alles so ein bisschen, in Amerika sagt man so Hypocrites.
Ja, es ist scheinheilig. Na klar, genau. Ist scheinheilig. Aber das ist original Politik. Also es ist Politik, das war ja früher, als wirklich noch Herzöge und Könige und so, das war es ja noch viel krasser so. Ne? Und das ist immer so. Der große Unterschied zu dem, was jetzt Peglack und Joe Morgan und die Emme gemacht haben, die haben es einfach geschafft, rauszukommen aus den Knästen auf die Straßen, haben angefangen, die Gangs auf den Straßen zu besteuern. Das ist ein krasser Gedanke. Heißt, einer der Leute kommt raus, der ein echtes Mitglied ist. Also ein wirklicher Emme, ne? Einer von diesen 300, 400 Leuten, die es gibt. 20 Jahre im Knast gesessen, whatever. Der kommt jetzt raus, kommt nach L.A. und fängt an, die Straßengangs abzuklappern. So, okay, wo sind die Bosse, okay, ihr zahlt ab jetzt 15%, 25% Steuern, alle eure Einnahmen.
Mhm.
Du runzelst die Stirn.
Nee, ich habe versucht gerade das so nachzuvollziehen, also wie man das dann durchsetzt. Also das waren ja nur, diese Straßengangs, wenn ich das richtig verstanden habe, gehörten ja nicht zu denen.
Die gehören nicht zu denen, das
sind
einzelne
Gangs. Und dann
kommen
die und dann habe ich mich gerade gefragt, wie viele Mitglieder haben die denn schon draußen, dass die da schon so Angst verbreiten können?
Das ist es, du brauchst nur einen. Ein einziger kommt raus und sagt, okay, wir sind das und das und das wird dann gegengecheckt, ob du das wirklich bist.
Und der Ruf reicht schon aus.
Genau, weil, warum?
Weil die irgendwann auch alle im Gefängnis sitzen und dann gibt es richtig
Die beherrschen die Gefängnisse. Und wenn ihr draußen, also wenn du auch nur ein bisschen Gehirn hast, weißt du, du gehst irgendwann ins Gefängnis. So, ne? Das kann jederzeit passieren. Und selbst wenn du dumm bist wie Brot und denkst, du kommst nie ins Gefängnis, dann sitzt dein Bruder gerade.
Mhm.
Oder dein Onkel oder dein Cousin. Und weißt du, was es bedeutet, wenn man gegreenlightet wird?
Nee. Gegreenlightet.
Das ist das Schlechteste, was dir passieren kann. So.
Wer greenlightet wen?
Eine Gang dich.
Wenn ich auch in einer Gang bin, ich will versuchen, darauf zu kommen.
Du kannst auch in der Bande sein. Du kannst in der Bande sein, du musst aber nicht.
Und die Greenlight.
Sogar eine ganze theoretisch kann eine ganze, jetzt habe ich Band als erstes gesagt, verdammt!
Ja!
Sogar eine ganze Band kann gegreenlightet werden. Die sind dann alle greenlit.
Nee, ich komme nicht drauf. Nee.
Ich bin jetzt so gespannt, ob zu Hause jetzt Leute sitzen. Mann, Claudi, ist voll einfach, Alter. Also, Greenlight heißt, es gibt einen Mordauftrag für dich. Also die Gang sagt, es ist in Ordnung, dich zu töten, was so viel bedeutet wie
ich bin tötet vogelfrei. Den
im Namen dieser Gang. Und genau das, da gibt es Listen, wirklich Listen, also richtige, stell dir eine Klopapierrolle voll mit Namen. Und jeder auf dieser Liste kann im Namen der Gang getötet werden. Diese Liste wird immer wieder aktualisiert. Und
warte mal, kann oder soll?
Muss. Also für Mitglieder der Gangs ist es jetzt, du dürftest zum Beispiel, wenn du jetzt gegreenlightet bist und ich in der Gang bin, darf ich nicht mit dir in dem Raum sein, ohne zu versuchen, dich zu töten.
Mhm.
Sonst ist es schon wieder Feigheit vor dem Feind.
Und kann man jemanden auch greenlighten, der in der eigenen Gang ist?
Das ist immer so ein Streitthema, aber bei der Emmel zum Beispiel ging es nicht. Da konntest du nicht, weil Gleicher unter Gleichen.
Mhm.
Du konntest nicht sagen, jemand wie, also ich kann, sondern du müsstest die Mehrheit, musst du das bestimmen. Bei der Gang, über die wir heute reden, die Nuestra Familia, die ist in Form einer Pyramide. Da gibt es oben den sogenannten Messer, der Tisch, das sind 5 Gefangene, die dominieren alle. Also wenn einer von denen, einen aus der Gang, der unter ihm steht, ein Greenlight gibt, ist es in Ordnung. Also es ist immer von Gang zu Gang unterschiedlich, wie es halt auch in Ländern ist. Jedes Land hat ein anderes Gesetz.
Und wenn du gerade sagst, jetzt werden Leute sagen, ah, da kann man ja total schnell drauf kommen, ich bin ein Trottel. Warum Greenlight? Also was checke ich daran nicht?
Keine Ahnung, ich glaube Greenlight, ein grünes Licht heißt sowas wie geh, go, mach. Also wenn es grün wird, wird es grün halt. Und
ja, wenn man jemandem grünes Licht gibt, dann gibt man ja jemandem erstmal nur die Erlaubnis. Heißt ja aber jetzt noch nicht zum Morden.
Es ist ja auch nicht die Erlaubnis zu morden, sondern ermordet zu werden. Du hast die Erlaubnis zu sterben.
Ich hätte gedacht, dass man denen die Erlaubnis gibt, diese Menschen umzubringen.
Genau, auf dich gibt es ein grünes Licht. Bei dir kann man fahren. Das heißt, bei dir, da kann man richtig, richtig reinfahren.
Und was muss ich dafür tun, damit man mir grünes Licht gibt?
Ey, da gibt's echt, es gibt tausend Dinge so. Das Ding ist, Greenlight bedeutet, ach, wie ich jetzt drauf gekommen bin, du zahlst zum Beispiel keine Steuern draußen.
Mhm.
Du bist draußen, du verdienst Geld am Block und jetzt zahlst du keine Steuern. Mensch, ich mache hier, ne, auch, aber da würde auch Podcast-Kohle mit reinfahren. Wenn du in Ganggebiet bist und so und die wollen davon einen Teil und du bezahlst dir nicht, dann kann es passieren, dass du auf diese Liste kommst. Das Problem ist
meistens. Kann man auch wieder runterkommen?
auch da, jede Gang ihre eigenen Regeln. Bei manchen ist wirklich, die einzigen Wege sind, irgendwie da, um von der Liste zu kommen, ist der Tod. Aber es gibt auch natürlich Freikaufen, Bezahlen, neue Verhandlungen, Veränderungen. Und jetzt stell dir vor, diese Listen werden ja immer von oben angefertigt. Das heißt, du hast 5 Leute in Isolationszellen sitzen, die theoretisch jede dieser Listen bearbeiten müssen. Wir kommen in der nächsten Folge nochmal drauf, wie das dann genau gemacht wird, weil es echt komplex ist. Aber das heißt, ganz oft sind diese Listen nicht wirklich aktuell, bis sie im letzten Hinterloch-Gefängnis angekommen sind.
Mhm.
Und es führt immer wieder natürlich zu Gewalttaten gegen Leute, die eigentlich gar nicht mehr auf der Liste stehen und so weiter. Meistens weißt du selber, dass du auf der Liste stehst und dann wird dein Leben halt echt ätzend. Stell dir das vor, so. Weil du weißt, es gibt eine Liste von Leuten, das sind jetzt ein paar tausend, die alle also hinter dir her sind.
Es ist schrecklich.
Richtig schrecklich. Vor allem im Knast, weil in jeder Anstalt gibt es dann Leute, die dich umbringen wollen, ohne dich zu kennen. Dafür kriegst du ja dann Prestige, Schutz, die kriegen das ja, wenn sie dich töten. Oder angreifen zumindest. Ne? Oh, ich hab ihn versucht, er ist greenlit und so. Und oh.
Darf man dafür auch, wenn ich gegreenlightet wäre, könnte man dann auch meine Familie in Geiselhaft nehmen und sagen, die müssen jetzt anrufen, dass ich komme? Also darf man auch solche Wege gehen?
Auch da wieder von Gang zu Gang unterschiedlich. Bei ganz vielen sind die Familien nicht erlaubt.
Ah ja.
Es ist ein rechtmäßiger Mord so, wenn dich jemand erwischt, nach diesen Gangregeln. Das heißt, du kannst da immer mehr mit prahlen. Es wird immer, du hast ja, um auf diese Liste zu kommen, hast du ja eigentlich eine Todsünde schon begangen. Mhm. Das müssen wir über dich wissen. Du hast entweder deine Steuern nicht gezahlt, gestohlen, betrogen, Kinder getötet, whatever. Auf diese Liste zu kommen, bist du ja schon Abschaum, entmenschlicht. Und jetzt hast du da 12-Jährige hinter dir her. Kommen wir nochmal ganz kurz auf den Anfang. Wie ist diese Gang entstanden? Du erinnerst dich, es ging ein bisschen darum, dass die Mexican Mafia, die erste Gefängnisgang in den USA, so ein bisschen elitär war gegen die Leute aus dem, vom Lande und gegen Mexikaner aus dem Norden und Mexikaner, die kein Englisch sprechen und so weiter.
Das war der Schuhkrieg.
Der Schuhkrieg war dann der Auslöser für den richtigen
vergessen.
Krieg. Ich hoffe es. Man nannte diese Leute
aus dem... Slipperkrieg.
Florsheimer. Florsheimer sind es.
Mhm.
Voll guter Schuh. Man zeigte respektloses Verhalten gegenüber den Latinos aus dem Norden, nannte sie so Wetbacks, Fameros, also Bauern. Und damit entstand dann eben die Nuestra Familia. Du hast schon gesagt, der Schuhkrieg begann. Überleg mal nur zum Verständnis nochmal. Das sind 60 Jahre. Ne, seit der Gründung mittlerweile. Das heißt wirklich, es kann sein, dein Großvater hat im Schuhkrieg gekämpft.
Mhm.
Was hat er gemacht? Er hat ein Auge verloren im Schuhkrieg in San Quentin. Okay, krass. So, das haben wir ja hier gar nicht. Also wir werden hier niemanden haben, der so eine Familiengeschichte hat.
Mhm.
Und es gibt dann auch dort diese Familien, das ein bisschen vielleicht heute so mit diesem, wie so ein Clan behandelt wird oder so, ne? Also so vom Nachnamen. Solche gibt es dort natürlich. Wo du weißt, dem sein Großvater war schon, dem sein Vater ist, sitzt gerade und ist ein Mitglied.
Mhm.
Dann ist natürlich der Sohn auch, selbst wenn er noch nie im Knast war und kein Mitglied ist, ist er trotzdem halt auf der Straße, trägt der Gewicht so, ne? Das Symbol der NF ist ein Sombrero mit einer Machete. So. Hey, was hast du? Was wolltest du?
Nee,
kam jetzt irgendwas? Was kam
ja,
raus?
Ich habe heute früh einen Meme gesehen, wo stand, dass ein, so ist die Headline, ein Mann, also hast du so einen Mugshot gesehen, ein Mann, der unter dem Arm so eine riesen Machete tätowiert hatte.
Unterm Auge, meinst du?
Unterm Auge, ja. Was habe ich gesagt?
Arm. Und zeigst du mal auf dein Auge.
Ich bin echt total müde noch.
Du bist heute, okay, also unterm Auge.
Unterm Auge hatte der eine Machete tätowiert. Und hat dann, die Headline war, Mann mit einer Machetentattoo hat mit der Machete getötet. Daran musste ich gerade denken.
Das könnte ein NF-Mitglied sein.
Ja, genau, das musste ich gerade so.
Gut sein. Das machen die nämlich sehr gerne, wie wir auch in dieser Folge hören werden. Pass auf. Die Farbe der NF
schwarz.
Ist... Nein, rot.
Hä? Ah nee, letztes Mal war schwarz.
Letztes Mal war blau.
Dann müssen wir nochmal...
Blau! Blau war letztes
Warte mal. Aber irgendwas
weil ich gesagt habe, blau, die Gefängniskleidung ist blau. Und die NF war rot. Also wir haben blau gegen rot, das ist ja auch schon draußen. Gibt's
okay, dann mach nochmal Entschuldige bitte.
Nochmal von Anfang, ich fand's gut, dass du es verkackt hast.
Du hast es vorher auch, nee, das möchte
Doch,
ich jetzt nicht
ich fand's drin. Gut, drin lassen bitte. Das
Nein.
war sehr gut, warum?
Nein, weil ich das nicht möchte.
Warum dann Leute sagen, Mann, es war blau oder schwarz, die wissen es doch selber nicht, keiner weiß es. Ich weiß es, deswegen sitze ich hier, habe aber auch meine Notizen. Und jetzt kommt alles, was mit der Zahl 13 zu tun hatte, war bei der Mexican Mafia. Warum?
Oh,
warum ist das denen ihre Zahl?
Das weiß ich nicht, aber dann wäre ich auch da eingestiegen.
13?
13 ist meine Lieblingszahl.
Echt?
Ja.
Boah, das waren am Anfang 13 Gründungsmitglieder und so, aber noch was. Kommst du nicht drauf? M.
Ist das der 13. Buchstabe?
Richtig. Du bist stark. Und bei der NF ist es die 14. Für das Ändern halt. Der Ort ihrer Gründung ist Soledad. Soledad ist ein Gefängnis. Soledad ist ein Drecksloch. Eigentlich für 3000 Gefangene gebaut. Zur Hochzeit 2012 sitzen dort 5680 Gefangene.
Wow.
Also brutal viel zu viele. So eine extreme Überbelegung. Das ist auch alles, was wir über so einen Laden wissen müssen. Wir werden irgendwann mal machen, Knast im Knast, so Folge wow. Staffel 13, Knast im Knast. Und dann werden wir uns verschiedene Gefängnisse mal ansehen und dann sieht man, dass
ja, da habe ich richtig Lust.
Ich auch. Da hat der Faktor, der den größten Einfluss darauf hat, wie beschissen es ist, oder auf, als erster Indikator, ist tatsächlich die Überbelegung. Weil das ist, das stimmt schon vorne und hinten nicht. Wenn du sagst, das Ding ist für 1000 Leute und da sind 3000 drin, dann weißt du, das ist nicht gut, ja. In Soledad ist was passiert. Hugo Pinel, den Namen wirst du noch ein paar Mal hören in den nächsten Folgen. Werden wir auch mal eine Sonderfolge dazu machen in einer anderen Staffel. Hat dort was gemacht. Erinnerst du dich an die Kostklappen?
Kostklappen?
Kostklappe. Was war die Kostklappe? Du kannst dein Vokabular nicht zusammen, echt, ey. Sie macht Bewegungen mit der Hand.
Ich dachte gerade, das wäre vielleicht, wenn man im Einzelhaft sitzt und da, wo das Essen...
In jeder Zellentür ist eine Kostklappe. Also du musst nicht in Einzelhaft sitzen, damit die Zellentür diese Kostklappe hat. Wir haben sogar eine Staffel, in irgendeiner Folge mal darüber geredet, dass ein Typ dadurch sich befreit hat, dass dadurch ein Yoga-Typ sich aus Stimmt. der Zelle rausgewunden hat. Genau. Und
du bist da richtig streng.
Ja, ich habe dir am Anfang gesagt, hab deine Vokabeln zusammen. Vokabeln.
Nee, das hast du noch nicht
gesagt. Habe ich gesagt. Ich habe dich sogar abgefragt, was ein Schenk.
Das stimmt. Das wusste ich auch. Zwei von dreien wusste ich.
Zwei Wochen
aber,
her.
Aber dass ich das...
Okay, Kostklappe. Also,
das ist wie so ein Lehrer.
Pass auf, das hier ist auch Geschichte. Das hier ist jetzt kein Spaß mehr.
Eine Kostklappe.
Also, eine Kostklappe. Und
aber ich wusste doch, was eine Kostklappe
du
ist.
Du wusstest, was es ist.
Ich musste nur erst nachdenken.
Und das muss erlaubt sein.
Und die Handbewegung darf ich aber machen. Ja. Dann habe ich doch mein Vokabular zusammen.
Hast du.
Hast du mich jetzt umsonst zusammengeschissen?
In der mündlichen, gefaltet. Zusammen gefaltet habe ich dich. Auf jeden Fall, weißt du, was der da gemacht hat? Der hat durch diese Kostklappe einen Beamten erstochen. Durch die Kostklappe. Und getötet.
Ja, also wenn man sich da sogar rauswinden kann als guter
Nein,
Yogi.
Nein, nur den Arm. Du kommst da, normaler Mensch kommt da nicht durch.
Ich weiß, das war ein Witz, Mann. Ja, nee, ich finde es total crazy.
Hoffe ich.
Aber ich habe eher das Gefühl, man, da geht einfach alles. Da gibt es wahrscheinlich auch Orte, wo man einfach auch als Beamter Leute zusammenschlagen kann, wo man weiß, da wird man nicht erwischt. Also ich habe das Gefühl, inzwischen, es gibt einfach alles in
Gibt's
Gefängnissen.
Auch. Wir haben ja gehört, dass die Mexican Mafia eigentlich entstanden ist, um Latinos in Haft vor Raubtieren schützen zu können. Und dann selbst eben dieses unerbittliche Raubtier ihren eigenen Leuten dagegenüber geworden ist. Und Nuestra Familia wollte dagegen vorgehen. Der Grundgedanke bei der Gründung war, Ungerechtigkeit gegenüber Latinos zu verhindern, sei es von Seiten des Staates oder sei es durch die Reihen der Mexican Mafia. Und so beginnt's. Und so beginnt's immer, weil ich finde es so faszinierend. Der Grundgedanke ist wieder dieser Gute. Weißt du, ich frage mich dann manchmal, ist es wie, eigentlich die Frage, die du am Anfang gestellt hast. So, woran liegt es so? Liegt es an den einzelnen Beteiligten oder ist es die Natur des Menschen, dass die großen Dinge, die mit einem guten Gedanken starten, dann so düster werden? Oft so verdammt düster werden. Sei es Kommunismus, sei es Religion, sei es fucking Amazon. Amazon, sei es fucking Amazon, sei fucking Mexican Mafia. So der Gedanke, ey, wieso werde, warum wird es so düster?
Ich glaube, das liegt leider im Menschen. Hm. In den Charaktereigenschaften von Menschen. Es ist irgendwann nicht mehr gut und dann wird ausgebeutet.
Es startet also mit diesem positiven Gedanken. Um die Unterdrückung, Ausnutzung der Landsleute zu stoppen und um das sicherzustellen, gibt man sich eine Struktur. Und die Nuestra Familia entscheidet sich für die 14 Verpflichtungen. 14, wieder das N und so. Da sind immer alle sehr drauf beachtet. 13 Gesetze, 14 Verpflichtungen. Die gelten für jeden Latino in einem der Gefängnisse, die es von ihnen kontrolliert wird. Diese Verpflichtungen sind bindend. Das ist auch immer interessant. So, ja, wir halten uns draußen nicht an Gesetze, wir sind Outlaws, wir ficken alle und so, aber hey. Jetzt folgt ihr den 14 Verpflichtungen. Ja, egal, ob ihr wollt oder nicht. Also ist auch keine Frage. Das gilt nicht nur für Mitglieder. Eins ist zum Beispiel, man darf nicht schlecht über Norteños reden, also nicht schlecht über Mexikaner aus dem Norden reden. Du nicht, ich nicht, keiner. Mhm. Man darf keinen Vorteil aus Norteños ziehen. Man darf die Frau und die Familie des Norteños nicht schlecht behandeln und so weiter. Das ist alles dieselben Regeln. Aber bei dieser Verfassung ist mir eins aufgefallen, wirklich wie präzise sie geschrieben haben. Zum Beispiel gilt Regel 4. es darf keine Toleranz gegenüber internen Auseinandersetzungen geben, die durch Individualismus oder Günstlingswirtschaft entstehen. Und jetzt hast du einen Typen, der überhaupt nicht lesen kann. Was meinst du? Also, aber wie krass ausgedrückt, oder?
Sehr hochtrabend.
Auch, ja. Und aber dadurch wieder sehr präzise. So Individualismus wird abgelehnt. Ja, also Individualismus heißt ja, ich möchte mich selbst verwirklichen oder ich habe eigene Ideen. Nicht hier halt. So, weiß ich mal.
Das ist immer alles sehr militärnahe, ne?
Muss es sein, weil das Militär sind normal. Also, das Militär sollte eigentlich oder ist es eigentlich auch die präziseste Abteilung des Staates, so da, wo am wenigsten Fehler gemacht werden sollten. Ne? Es ist natürlich, passieren überall Fehler. Ja. Die Regeln, die Verfassung muss übrigens, die ist dutzende Seiten lang und die neuen Mitglieder müssen die auswendig lernen. Finde ich auch lustig, weil du hast halt Leute, die jetzt auch, ne, kein Bock in die Schule, kein Bock, sich Scheiß anzuhören und so und kannst kaum lesen und jetzt musst du das Regelwerk auswendig lernen und auch auf Abfrage jederzeit zitieren können, so auf Befehl fehlerfrei vortragen, sonst strafen.
Krass.
Und du musst dich halt wie auf eine Bachelorarbeit drauf vorbereiten, mit dem Unterschied, dass du halt mit einem rostigen Stück Eisen angegriffen wirst, wenn du es verkackst.
Also und du musst es ja wahrscheinlich über Jahre im Kopf haben.
Immer wieder, musst du drauf haben. Neue Gefangene werden überprüft, nach den Vorleben eingruppiert, dann heißt es auch wieder, wer warst du draußen, was machst du, Papiere, Akten, Leumund. Was die gemacht haben, die NF, waren die ersten, von denen man weiß, dass sie bewusst Frauen draußen eingeschleust haben in Behörden, in verschiedensten Jobs, vom Bürojob bis zu, ne, alles Mögliche, überall versucht haben, Frauen reinzubringen, die eben verwandt waren mit Leuten, die in der Gang sind, damit sie Background-Informationen bekommen können. Das ist in Deutschland übrigens auch so eine gute Stelle, um Infos zu bekommen, ist zum Beispiel in der Führerscheinstelle zu arbeiten oder bei der Feuerwehr zu arbeiten. Du kriegst Kennzeichen ohne Probleme raus und so, ne? Mm, das sind so Dinge.
Wie schlau.
Ja. Ist mittlerweile alles ein bisschen schwieriger geworden tatsächlich. Also die Polizisten müssen sich oft rechtfertigen, warum sie Abfragen machen. Aber es gibt ganz, ganz viele Stellen, an denen du die kompletten Infos einsehen kannst eigentlich, ohne dass du Polizist bist. Das heißt, in dieser Gang ging es wirklich darum, jeder weiß alles über jeden. Das ist das Prinzip so gewesen. Ne? Gerade die oben wissen alles über jeden, der da dabei ist. Wie in allen ernstzunehmenden Gangs galt Blood in, Blood out. Was heißt das? Was glaubst du? Das ist gut. Wisst ihr, was gut ist beim Radio? Ist Stille.
Beim Radio?
Das mögen die Leute. Blood in, Blood out.
Ich weiß es nicht.
Okay, Blood in, Blood out heißt, dass du Blut vergießen musst, um reinzukommen und du nicht gehen kannst, ohne Blut, dass dein Blut vergossen wird.
Also tot.
Mhm. Blood in, Blood out, in der extremsten Form heißt es, du musst deinen Mord begehen, um reinzukommen und du wirst ermordet, um zu gehen. Aber ich habe jetzt in der ganzen Recherche gemerkt, es reicht der Versuch, also wenn du in so eine Situation verstrickt wirst. Warum machen die das? Was glaubst du? Was heißt es? Was bedeutet es, wenn auf jeden Fall jemand versucht haben muss, einen Mord zu begehen oder halt jemanden attackieren, um in diese Gang zu kommen?
Na, ich habe den in der Hand.
Sehr gut.
Der kann mich sozusagen, also der kann mich nicht verraten, ich habe auch was gegen ihn sozusagen in der Hand.
Sehr gut, sehr gut.
Und er hat seine wirkliche Treue bewiesen,
jawohl,
dass er es wirklich auch ernst meint, da reinzukommen.
Bluternst, im wahrsten Sinne des Wortes.
Mhm. Am Ende ist es wahrscheinlich auch, ehrlich gesagt, ein bisschen praktisch, weil ich gleich jemanden habe, der schon mal einen Auftrag erfüllen kann für mich.
Mhm.
Aber wahrscheinlich ist das das Unwichtigste. Das sind so die Sachen,
die mir einfallen. Das ist gut. Eine Sache hast du vergessen. Du stellst damit sicher, dass du keine Bullen in der Organisation hast.
Ah,
ne, du kannst, wieder. Also der, ich habe übrigens, Bullen habe ich, für jeder, der die Folge nicht gesagt hat, Bullen ist kein Schimpfwort. Da können die sagen, was sie wollen. Bullen heißt nämlich die hellen Köpfe.
Schlauen Köpfe.
Die schlauen Köpfe. Aber sagen wir Polizisten. Du hast keine Polizisten dann. Weil selbst, also Polizisten dürfen eine Menge. Undercover Cops dürfen eine Menge. Ne? Die dürfen Drogen verkaufen, die dürfen einen Betrug begehen, die dürfen ein Auto klauen. Aber die dürfen niemanden schlagen.
Ja. Und erst recht nicht umbringen,
ja. Und eine Ohrfeige wäre vielleicht noch so, und das kriegst du dann durch irgendwie so, musst du in dem Moment eine Ohrfeige geben, sonst wäre ich erschossen. Aber du darfst nicht auf Leute schießen. Du darfst nicht versuchen, jemanden zu erstechen. So, es gibt tatsächlich einen ganz bekannten Undercover Hells Angel, der auf so eine Art mal reingekommen ist, und die haben eine Leiche gefälscht damals.
Mm.
Die haben einen Mongol, war das, den haben sie so, die Leiche halt drapiert am Boden und so Einschusslöcher in ihn reingemacht und so voll und das Foto gemacht halt. Und den Typen, auf den der Mordauftrag war, den hat man gewarnt und gesagt, du gehst jetzt ins Zeugenschutzprogramm, weil die töten dich so. Und dann
hat er mitgemacht.
Okay, ja.
Ich hätte gedacht, dass man das auch, dass irgendjemand immer dabei ist, der das überprüfen muss. Weil, also das war ehrlich gesagt die erste, die ich hatte, okay, vielleicht kann man das fälschen. Und dann dachte ich so, okay, die werden ja, wenn schon diese ganzen Sachen
genau,
da sind,
sollte eigentlich,
ist auch mit testen, weil das, sich das da so doof hinlegen kann ja jeder.
Das war auch draußen, das war nicht im Knast, aber da steckt es so dahinter. Ne? Und es wird schon schwieriger. Also es wird desto mehr, es ist schwierig, dadurch wird es schwieriger.
Mhm.
Sehr stark, wie du es schon gesagt hast, militärisch gegliedert. Es gibt diese Soldaten, Lieutenants, Captains, General, ganz oben diesen La Mesa. La Mesa bedeutet der Tisch. Und diese Leute, in laut der Verfassung der NF, müssen diese fünf Leute, die die Organisation leiten, in einem bestimmten Gefängnis sein, und zwar in Pelican Bay. Warum die das gemacht haben, kann ich dir nicht sagen. Ich finde es so krass, das ist doch wie so, ich weiß gar nicht, ob nur ich das so fühle, aber das ist wie Harry Potter, Alter. Es gibt so fünf Leute, die sitzen in Pelican Bay, die dürfen ihre Zellen nicht verlassen. Das ist so schräg. Warum müssen die dort sein? Was ist das für eine seltsame Regelung? Und jedes Mal, wenn du nimmst.
Nee, ich finde es nicht seltsam, weil, wenn alle fünf, sagen wir mal, in verschiedenen Gefängnissen sitzen würden, dann kannst du dich ja nicht richtig absprechen. Dann
die sind isoliert.
Zerfällt. Ach so, ich habe gedacht, dass die sich auch ab und zu treffen
die
dürfen.
Die sehen niemanden. Die sitzen einfach so in einem
die
dunklen Raum.
Treffen.
Die sind, das ist wie Harry Potter. Die sitzen
ja
in einem dunklen Raum, sitzen die da und brüten vor sich hin. Und es gibt natürlich Wege der Kommunikation über bestochene Beamte, über verschiedene Mittel und so, aber es ist. Vom Aufwand her ist es extrem. Es muss einen symbolischen Grund haben. Es muss einen symbolischen Grund haben. Dieses Pelican Bay, sitzen diese fünf Leute, da sitzt La Mesa, fertig.
Vielleicht mögen die auch einen Pelikan.
Heißt Alcatraz Pelikan?
Ja.
Echt?
Ja. Da zieht sich der Pelikan durch. Was hat das eigentlich, was hat der Pelikan eigentlich mit dieser grausamen Welt zu tun?
Ich glaube, es ist, wahrscheinlich gibt es da viele. Das ist ja alles da oben in San Francisco.
Der arme Pelikan.
Die hatten auch Riesenprobleme mal, als man die fünf Leute dort gleichzeitig wegverlegt hat. Weil die wollten dann die Macht nicht abgeben. Und waren dann in einem anderen Gefängnis und die so, wir sind nach wie vor die Führung und so. Und die so, die Nächsten, die da sitzen, sind jetzt die Führung und so. Aber ihr werdet noch respektiert. Da gab es ganz, ganz viel Streit.
Aber sag mal, sorry, vielleicht ist das jetzt eine total beknackte Frage. Aber warum sitzen die dann immer alle in dunklen Zimmern im Einzelhaft? Also,
weil die bekannt sind dafür, Leute zu töten und...
Und Aufruhr anzustacheln.
Voll.
Und deshalb sitzen die eigentlich diese gefährlichsten, von denen man weiß,
immer
in Einzelhaft.
Immer. Das war so irgendwann die Reaktion auf, nochmal, du hast ja Leute, du hast sie schon eingesperrt. Die haben schon lebenslänglich. Wie,
die haben nichts
wie
zu verlieren.
Willst du den noch irgendwie unter Kontrolle kriegen? So, du kannst, ne, das ist sehr, sehr schwierig. Und wenn du jetzt jemanden hast, der so schnippt und dort stirbt jemand, dann ist es natürlich, was machen? Und dann, was sie gemacht haben mit dieser Isolation, sie haben ja das auch viel schwerer gemacht. Sie haben ja viel schwerer gemacht, dass diese Leute irgendwas kontrollieren können. Und was sie machen sind, sie schicken immer diese Villas, nennen die das. Das ist ein, also Villa, ne? Das Villa auf Deutsch wäre es, glaube ich. Und das sind kodierte Nachrichten, wir sagen eigentlich Kassiber. In deutschen Gefängnissen ist also laut, ne, wenn einer gefunden wird, sprechen die Beamten von einem Kassiber, der gefunden wurde.
Kassiber?
Mhm.
Das klingt gar nicht nach einem deutschen Wort.
Könnte.
Wie schreibt man das?
K-A-S-S-I-B-E-R.
Kassiber.
Und da sind halt eben, es sind eigentlich kleine Zettelchen, auf denen halt möglichst viele Informationen stehen, die halt verdeckt weitergegeben werden. Und diese Dinger sind lebenswichtig. Es ist sowas, stell dir vor, das ist wie eine.
Ha!
Was?
Ich habe gerade geguckt, das ist auch Rotwelsch.
Ist auch Rotwelsch?
Ja.
Cool, guck mal.
Aus dem Hebräischen entlehnt, letztendlich auf die auf Schrift bezogene hebräische semitische Wurzel.
Cool.
Also auch Rotwelsch.
Rotwelsch. Und so ein Kassiber hat eben, ich meine, das ist wie so eine Datenbank. Das ist wie, wenn du jemanden halt einen Stick weitergibst oder ne, mittlerweile auf die Cloud lässt. Alles, was da draufsteht, ist wichtig. Wir haben schon gehört, das ist wichtig. Also Liste von, du musst ja auch zum Beispiel wissen, wenn jetzt ein Neumember aufgenommen wird, müssen alle erfahren. Also Kamize ist jetzt Fullmember, wenn entweder wir wissen es oder wir wissen es nicht halt.
Und geht dann so ein Foto von mir rum?
Es geht dein Name rum.
Mein Foto nicht?
Ich glaube, nein, weil die Dinger werden, die sind sehr, sehr klein.
Das heißt übrigens, es kommt übrigens vom
klein.
Wort Brief.
Ja.
Einfach nur,
gut.
Von daher. Okay.
Und die sind sehr, sehr klein.
Mini klein.
Mini klein, also Fotos sind da nicht dabei, aber Kamize reicht schon, damit sie dich finden. Schulden stehen da drauf. Wer schuldet wem? Wurde das bezahlt? Das muss ja auch geklärt werden. Kontaktpersonen, bei wem darfst du anrufen? Was ist die Telefonnummer der Woche? Ein Handy, das an ist, wo man nachfragen kann und so weiter. Wir haben gehört, das Wichtigste, was auf diesen Scheißlisten steht, ist die Green Also sind die Leute, die auf der Greenlight-List stehen. Das ist die wichtigste Liste. Das ist auch die, bei der die Beamten am meisten ausflippen, wenn sie sie finden natürlich. Weil das heißt, dass jeder, der auf dieser Liste ist, ist was? Ein potenzieller Verräter. Weil du bist auf der Greenlight-List, Kamize. Die töten dich. Wie sieht's denn aus? Möchtest du gerne verlegt werden? Mhm. Wollen wir reden? So, ne? Und jetzt siehst du deinen Namen auf einer Liste, die jemand geschrieben hat, der dich töten sehen will. Deswegen sind diese Listen sehr, sehr, werden sehr ungern gefunden. Von uns sind damals auch Kassierer gefunden worden, machen sie jedes Mal einen riesen Aufriss. Ist auch unangenehm. Weißt du, du schreibst irgendwie sowas ganz klein, du schickst es jemandem und dann schreibst du natürlich auch solche Dinge wie, also ich habe dann sowas noch geschrieben, so ey, weißt du, wir kämpfen weiter, nicht aufgeben und so und ich stehe vor euch, wie, aber ne, bis zum Tod, so bumm. Und dann kommt irgendwie 4 Tage später so ein Beamter mit einem Klemmbrett. Okay, was soll das? Was hast du da geschrieben? Und ist doch von dir, oder so? Nein. Und dann zeigen sie dir seinen Brief mit deiner Schrift und du so, das ist ganz ähnliche Schrift, so komisch, ne? Aber habe ich nicht. Und so. Und es ist halt sehr unangenehm, wenn sowas gefunden wird. Für mich selber ist die Liste echt extrem gruselig. Und jetzt beginnt eigentlich erst unsere Story, denn ich will euch von jemandem erzählen, der nach 20 Jahren im treuen Dienst für die NF auf diese Liste gekommen ist. Und die Geschichte echt...
Im treuen Dienst.
Mann, oh Mann. Der Name des Mannes, von dem wir heute reden, ist Robert Viramontes, genannt Brown Bob. Man muss sagen, Brown Bob ist in jungen Jahren kein netter Kerl. 1978 sitzt er schon im Knast und er und 2 Mitgefangene töten einen Verräter in dessen Zelle. Dazu erhängen sie den Mann, so in der Hoffnung, dass es so aussieht wie Selbstmord. Mhm. Haben wir schon behandelt, ist immer so, siehst du immer einige Genies bei der Arbeit, die dann so, ja, klappt höchst selten. Bevor es jedoch zu einem Urteil in der Sache kommt, schafft es Brown Bob tatsächlich aus dem Monterey County Jail zu fliehen. Und interessant finde ich, seine Frau begleitet ihn nach Mexiko, fliehen zusammen.
Weiß man, wie der rausgekommen ist?
Ey, zu der Zeit, so ne, in diesen 70er, 80er Jahren, wir haben da ja auch bei Ted Bundy oder so drüber geredet, da gab es dann immer noch sowas wie, hey, wenn ich den Lüftungsschacht wegmache und so, dann kann ich da vielleicht durchkriechen. Oder wenn ich ein Sägeblatt habe, kann ich mir eine... Mhm. Das war früher noch mechanischer.
Verstehe.
Weißt du, was ich meine? Also, warum? Keine Kameras, keine elektrischen, solche Maßnahmen wie Erschütterungsmesser an Zäunen. Keine. Also es war alles noch viel mehr, einer musste sehen, was du tust. Mhm. Das heißt, du konntest sägen. Heute ist das alles sehr, sehr viel schwerer. Bewegungsmelder ist alleine schon so eine Sache, ne? Die gab es früher nicht. Mhm. Wenn du es geschafft hast, im Dunkeln irgendwie raus, ne? Die beiden leben in Mexiko, er macht dort Raubüberfälle, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Finde ich auch krass, Alter. Nach Mexiko gehen, um dort Leute zu überfallen. Also es ist ein harter Mann, sagen wir so. Weil die warten bestimmt nicht auf noch einen Räuber halt so, ne? Es dauert auch nicht lange, bevor er erneut verhaftet wird und er wird zurück in die USA ausgeliefert und Brown Bob kommt jetzt nach San Quentin. Immer wieder, der Kreis schließt sich in dieses Gefängnis so. Er wird ein ganz eifriger, kluger und engagierter Gangjünger. Also das ist sein neues Ziel. Gut, jetzt hast du erstmal lebenslänglich oder eine hohe Strafe. Und innerhalb von La Familia, also Nuestra Familia nennt sich selbst auch manchmal La Familia, die Familie einfach, da steigt er schnell auf und jeder schätzt seinen Rat. Das ist auch wieder das Erste. Ein charismatischer, ein belesener Mann. Nicht nur Gewalt, sondern es ist immer die, die ganz hochkommen, sind immer Leute, die klug sind. Mhm. Dort bildet er jetzt auch rein junger NF-Rekruten aus, was eine Sache ist, die ich nachvollziehen kann, die ich nämlich auch so ein bisschen, als ich dann so 28, 29 war, wenn dann ein 22-Jähriger kam, da habe ich ihm sehr viel helfen können, wenn ich wollte. Mhm. Ich habe ihm gleich gezeigt, solche Sachen wie, ey, hör jetzt das Rauchen auf, ne? Das ist wichtig, jetzt, damit du, nimm keine Tabletten, fang an zu trainieren und dann wird aus dem halt was. Der unterrichtet der andere darin, Waffen herzustellen und auch zu kämpfen, gleichzeitig aber auch mexikanisch-amerikanischer Geschichtsunterricht. Wieder diese Identitätssuche. Lass dir nicht nur erzählen, was sie hier sagen. Ja, wir sind das und das und das. Nein, guck mal, dieser Landstrich war mal Mexiko. Mhm. So, ne? Es ist ja, ging ja alles hoch, haben sie alles im Krieg verloren. Er will also, dass die jungen Leute ihr Erbe kennen. Ne? Unter seiner Führung lernen die NF-Soldaten jetzt was, was ich so auch, also wieder, wir haben diese Kriegssituation. Und was er jetzt macht, er lernt den Soldaten Gesänge.
Gesänge?
Gesänge. Und die sollen dann nachts immer angestimmt werden. Immer wenn Dinge bevorstehen oder wenn es Druck gibt von anderen Gangs oder anderen Gruppierungen, werden diese Gesänge nachts angestimmt. Wir wissen natürlich jetzt nicht, wie die klingen, aber es war bestimmt nicht Humpti Dumpti, sondern es war wahrscheinlich so.
Aber Und was war so dieser ideologische
Sitz in einer Zelle? Du vergisst manchmal, wo wir sind. Du bist in einem Zellenblock. Du kannst hier nicht raus. Nochmal, wir gehen jetzt auf dein Stockwerk. Nachbarn, Ding, du wirst deine Wohnung nur verlassen, um die im Hof zu treffen. Und plötzlich hörst du nachts. Und dann plötzlich aus der einen Zelle sowas wie, was weiß ich, Kamize te matamos, wir bringen dich um. Und dann aus einer anderen Zelle, Kamize te matamos. Und plötzlich singen 10 Leute gleichzeitig, Kamize te matamos. Und du hast die Nacht. Wie schläfst du? Überhaupt nicht schläfst du.
Ich habe gedacht, dass sie allgemein diesen Gesang haben und dann am nächsten Tag irgendwas Schreckliches passiert. Genau. Ich wusste nicht, dass sie schon da Messages mit direkt
zum versenden. Beispiel, es ging nur um dieses Kriegsgesänge nachts. Warum? Es ist schon, ich fand, es ist eine Hardcore-Strategie. Weil du bist im Knast ja sowieso ausgesetzt, der Scheiße. Du, das stört ja. Manche schreien, manche schlagen sich den Kopf gegen die Wand, manche Dinge. Aber wenn es jetzt koordiniert ist, dass du, ich, also das kann man wirklich so machen, ne? Rechts beginnst, dann denkst du, okay, du, vielleicht gehst du sogar noch zum Fenster, was du Wichser, da denkst du, ich habe Angst vor dir. Wir sehen uns mal. Plötzlich, wumm, noch einer so. Du so, ey, fickt euch. Und plötzlich so 10 Leute halt und du so, okay.
Was, das ist ja, wenn die meinen Namen singen, das verstehe ich total. Ich habe jetzt nur gedacht, dass die das allgemein machen, wenn irgendwas ansteht.
Super scary.
Aber wahrscheinlich ist es trotzdem für alle, die nicht der, ich wollte schon wieder Band sagen, nicht der Gang angehören, ja, schade, ja, dass die dann natürlich trotzdem irgendwie schon mal so ein bisschen Schiss kriegen, weil morgen könnte auch mir vielleicht was
genau,
drohen.
Genau, alle hören es. Du kannst theoretisch jeder über den ja Anstaltsleiter singen. Jeder ist
irgendwie das Opfer des nächsten Tages.
Ne? Überleg dir, du kannst, wenn einer schreit, er bringt den Anstaltsleiter um oder was auch immer, die werden ihn versuchen zu finden, bla bla bla. Wenn aber 20 Leute singen, hä? So ein Kriegsgesang, das war seine Idee. Also ne, auch wieder, er saß da und hat drüber nachgedacht, wie man es hardcore. Auf jeden Fall, Brown Bob, scary motherfucker, der hilft in den nächsten Jahren dabei, die Verfassung der NF anzupassen. Also er kommt so hoch, dass er in die Verfassung reinschreiben darf. Und er schreibt selbst in Artikel 2 Absatz 5 der NF-Verfassung, der besagt, über Familianus, die sich als Verräter, Feiglinge oder Deserteure erweisen, wird automatisch die Todesstrafe verhängt. Was er damit macht, ist, die Greenlight-List wird leichter ergänzt. Weil normal, sie muss hoch zu den Führern, die müssen es gegenchecken, die dürfen es schreiben, fertig. Eine automatische Verhängung der Todesstrafe bei diesen Vergehen bedeutet, du brauchst eigentlich kein Go mehr, sondern okay, es muss nur noch geklärt werden, ob er wirklich ein Verräter ist, ein Feigling, wie auch immer. Brutal. Über die Jahre steigt der Typ jetzt auf die höchste Stufe der Organisation und tatsächlich sitzt er selbst irgendwann am Tisch. Pelican Bay, La Mesa. Er ist einer der Führer. Es sind die Leute, die Mitgliedschaft, neue Rekruten beschließen können, die Beförderungen aussprechen können, die diese Änderung der Politik, die überhaupt Politik machen dürfen. Nochmal, sie sind die einzigen eigentlich, die wirklich diese Firma leiten. Trotz all dem wird, also trotz dieser Aktivität, wird dann Brown Bob, so ich 1992, ich weiß gar nicht genau, wie lange er dann saß, es werden auch 20 Jahre insgesamt schon gewesen sein, wird er auf Bewährung entlassen. Was ich interessant finde wieder, seine Frau Esperanza ist noch da. Wir sagen immer, das passiert nicht, aber sie ist noch da. Hat in der Zeit, haben sie geheiratet und er zieht mit ihr zusammen und unternimmt erste Schritte, die NF hinter sich zu lassen.
Oh.
Wir wissen nicht genau, warum.
Ich denke, Blood in, Blood out.
Wir wissen auch nicht genau, warum. So, ne? Ich denke, allein der Perspektivwechsel von in einem Beton-Schuhkarton leben hin zu mit einer Frau am Strand spazieren, Sonnenuntergang anschauen, hat vielleicht ein bisschen was mit ihm gemacht, so, ne? Das ist eine Menge. Das kocht dich weich, so, weißt du? Und was er macht, er meldet sich bei einer gemeinnützigen Einrichtung namens Mütter gegen Gangs. Und dort bietet er Kooperation an, will Vorträge halten. Und vor seiner ersten Präsentation ist er so aufgeregt, dass die eigene Familie nicht zusehen darf. Also die Esperanza muss gehen und so. Und ich schwöre, ich kenne das. Ich kann vor der Cat, kann ich keine Vorträge halten. Das nervt mich so. Wie kann ich da sein?
Aber nervt dich das oder macht dich das aufgeregt?
Aufgeregt. Es ist so, ich weiß nicht, kann ich vor, weil es geht nicht.
Könntest du von mir das machen?
Ja, klar.
Und von deiner Mutter?
Könnte ich, aber ich höre die dann immer so laut mit den Augen rollen, dass ich das wahrscheinlich nicht aushalte. Der wieder.
Ich finde das eines der schlimmsten Geräusche, ne? Das ist so richtig abwertend. Ekelhaft.
ist irgendwie komisch so. Was er macht, ist, er plant die Vorträge aber genauso gewissenhaft, wie er vorher eben junge Rekruten ausgebildet hat. Das heißt, nach jedem Vortrag ergänzt er seine Notizen, versucht die Performance zu verbessern. Ich schwöre dir, ich habe das auch gemacht. Ich habe jedes Mal mir überlegt, was hat nicht gut funktioniert, wie kann man es besser machen. Ich habe immer versucht, das ja so gut wie möglich zu machen. Und ich fühle da mit ihm mit so. Also ich kann mir gut vorstellen, wo er steht, gerade an welchem Punkt. Und zeitgleich beginnt in Santa Clara County etwas, das sich Operation Black Widow nennt. Und Black Widow ist die größte Ermittlung gegen die NF, die es je gegeben hat. Und am Ende stehen 21 Mitglieder dieser Gang wegen Mordes und Erpressung vor Gericht. Nur für den Prozess baut die Justiz einen eigenen Gerichtssaal. Das Ding kostet 10 Millionen Dollar. So.
Die sind immer extra sicher.
Ja, du kannst halt, es gibt wahrscheinlich solche, also jedes Gericht hat Schwachstellen. Ne? Also wo packst du die Gefangenen hin? Also ich bin in einem Hochsicherheitsgefängnis in einer Isolationszelle. Sicherster Ort, sie haben mich unter Kontrolle. Da rauszuholen mich ist immer ein Problem. Wenn sie mich jetzt da rausholen, wo bringen sie mich hin? Bringen sie mich in das nächstgelegene Gefängnis zu dem Gerichtssaal? Dann müssen sie mich aber bei jedem Verhandlungstag, und es können Hunderte sein bei solchen Verhandlungen, müssen sie mich ja wieder von diesem Gefängnis dorthin transportieren. Also, was machen sie in der Pause mit mir? Verhandlungstag, 8 Stunden. Was machen die mit mir? Wo gehe ich hin in den 2 Stunden, in der Stunde, wo Mittag gegessen wird?
Zu McDonald's.
Ja, genau. Und wenn du jetzt 6, 7, 8 Leute gleichzeitig verhandelst, die alle diesen Status haben, was machst du? Du hast keinen Platz, Mann. Du kannst... So ein Gericht ist leichter zu überfallen.
Wie viele Zellen hat denn so ein Gericht?
Ja, kommt drauf an, wie groß das ist. Es kann Hunderte haben, wenn es in L.A. ein Riesengericht ist. Es kann aber auch nur 10 haben. Und selbst wenn es 10 Zellen hat, da unten sind 3 Beamte oder was. Du hast aber allein den Status, dass 5 Beamte bei dir sein müssen. Also wie soll...
Verstehen.
Deswegen, eigene Gerichtssaal, das hat immer mit dem Transport zu tun. Auch dann, wie ist der Gerichtssaal gesichert? Der darf keine Fenster mehr haben. Also wenn du solche Leute hast, darfst du keine Fenster haben.
Mhm.
Ne? Der kann von außen alle reingeschossen werden, der schießt mit Raketenwerfer rein, halt, buff, ne, whatever, die haben ja auch Feinde. Im Rahmen der Verhandlung werden ewig viele Leute vorgeladen, unter anderem auch Robert Brown Bob Viramontes. Als einer von ganz wenigen Leuten verweigert er jetzt dort die Aussage. Obwohl er ja als Entlassener und gerade nicht aktives NF-Mitglied gilt, er macht keinerlei Angaben zu seiner Rolle in der Gang, noch zu anderen Mitgliedern. Obwohl die ihn drücken.
Mhm.
Und ich fühle das so sehr, weil man kann sich selbst ändern, ohne die anderen zu verraten. Das ist ja, was ich auch gemacht habe. Von mir kam nie eine Aussage gegen irgendjemanden. Hätten die mich vorgeladen, würden die mich heute vorladen zu einer Sache von damals, gibt es immer noch keine Antwort. So, und er hat dafür wirklich, kriegt er meinen Respekt, weil ich weiß, dass man sich eben ändern kann, ohne diesen Verrat zu begehen. Für den Staat ist das aber immer so, ach so, sie wollen nicht aussagen, na warum denn nicht? Wollen sie mit ihren alten Freunden noch Kontakt haben? Hä? Wollen sie wieder einsteigen? Wollen sie? Die legen das ja automatisch so aus. Genau. Und ich sehe es halt anders. Und die Staatsanwaltschaft war in Brown Bobs Fall stinksauer darüber, klagt ihn wegen Falschaussage an, weil das ist es per Definition, wenn du dann sagst, die fragen ja, hat er den umgebracht? Du weißt es und du sagst nein oder ich sage nichts, dann ist es eine Falschaussage. So, weil du weißt es ja, du musst es sagen, du musst die Wahrheit sagen vor Gericht. Du kannst nicht einfach sagen, weiß ich nicht.
Es sei denn, ich würde mich selber damit belasten. Dann darf ich ja nichts sagen, oder?
Genau, dann musst du aber sagen, ja, ich sage nicht, weil ich mich selbst nicht belaste. Und Falschaussage, ich habe 3 damals bekommen. Jedes Mal 1,5 Jahre. In seinem Fall auch. Er kommt zurück. Oh. Bei mir ist es damals nicht ins Gewicht gefallen, weil ich hatte ja diese 230 Jahre Einzelstrafe. Davon waren halt 4,5 Jahre Falschaussagen. Mhm. Interessiert keinen. Aber bei ihm, der hier draußen ist, macht es was aus. Wo geht er hin?
San Quentin.
Er geht ins Gefängnis.
Wo geht er genau hin?
Stimmt, er geht zurück nach San Quentin. Vollkommen. Auch wieder Mutterschiff. So, ne? Du warst einmal im Mutterschiff, du gehst zurück ins Mutterschiff. Obwohl er nicht ausgesagt hast und eigentlich der härteste, loyalste Typ damit ist, sehen das die anderen aber nicht so.
Hä?
Nein. Er ist doch nicht mehr aktiv gewesen. Er hat doch draußen, hat er nicht sogar für gemeinnützige Organisationen gearbeitet? Er ist doch weich geworden, oder? Und noch traut sich niemand gegen ein Mitglied, weil er ist ja ein echtes Member, irgendwie so richtig offen Stimmung zu machen, aber die...
Es lodert.
Es lodert. Der Shotcaller, der den Schlüssel zum Hof hat, man sagt dann den Schlüssel zum Hof, also der, der den Hof dominiert hat in der Zeit, war ein Typ namens Chuko. Und Chuko ist erstens nicht psyched drüber, dass da jetzt jemand kommt, der über ihm steht im eigenen Hof. Und dann bemerkt er, dass Brown Bob sein Rückentattoo verändert hat. Und Brown Bob hatte auf dem Rücken vorher in 2 riesigen Lettern ein N und ein F. Boom. Klare Botschaft. Und das hat er übertätowieren lassen. Ah, übrigens war dann noch ein NF stand da und ein Sombrero mit einer Machete und 3 Tropfen Blut.
Oh, 3 Leute umgebracht.
3 Leute umgebracht. Und jetzt ziert ein Cover ab und zwar ein aztekischer Krieger seinen breiten Rücken. So, ne? Ja. Er ist zurückgegangen zu was ganz anderem. So. Und als Chuko das sieht, sagt er zu einem anderen NF-Mitglied so, ich will vor Schande im Boden versinken, wenn ich den hier sehe und so. Und dann hört er noch, dass er für Mütter gegen Gangs geredet hat und laut Akten hat er da gesagt, der Mann vergiftet unsere Jungen. Auch krass. Also es ging schon los und jetzt kommt das, was ihn richtig in Schwierigkeiten bringt, ist der Versuch, er ist ja immer noch Mitglied, ne, sogar La Mesa gewesen, die NF-Verfassung zu ändern. Und das Erste, was er ändert, ist eine Sache, die nannte sich die Door Pops Policy. Und jetzt gibt er das, wie albern es eigentlich ist. San Quentin ist eine saualte Anstalt. Also, ne, da gibt es hin und wieder Fehlfunktionen im automatischen Türöffnungssystem. Mhm. Das heißt, manchmal öffnen sich die Türen unerwarteterweise einen Augenblick. Geht einfach auf. Das sind ja eigentlich Worte, die du nicht in einem Hochsicherheitsgefängnis hören willst. Fehlfunktion der Türöffnungsfunktion. Also, ne, und was macht die Gang? Die NF-Regeln besagen, dass man in diesem Fall die Türe sofort so verkeilen muss, dass sie nicht mehr zugeht, rausgehen muss und alle Mitglieder befeindeter Gangs, allen voran der Mexican Mafia, attackieren muss. Aha. Und
so ein bisschen auch so ein Selbstmordkommando.
Ich kann dir das gar nicht begreiflich machen, was das bedeutet. Das bedeutet nämlich, dass du nie einen ruhigen Moment in deinem Leben hast. Du bist beim Scheißen, plötzlich geht diese verdammte Tür auf und du hast eine Regel zu folgen, die sagt, du musst jetzt rauskämpfen.
Verstehe.
Jetzt. Aufstehen, schlafen, du hast Grippe, hast du nicht, jetzt. Und das kann ja immer passieren, wenn es. Das kann einfach nachts um 3 passieren. Mhm. Und wenn am nächsten Morgen einer sagt, ey, die Claudi ist nicht rausgegangen, dann riskierst du damit ein Greenlight.
Krass.
Überleg mal, wie du lebst, was das mit dir macht, wie das dich verändert. Deswegen, wenn wir das in Deutschland hätten.
Das ist ja immer ein dauernder Anspannung.
Immer. Und seine Regeländerung, damit will er ja nur Druck von den Leuten nehmen. Und die Regeländerung, die neue Regel, die er einführt, sagt, man muss in dieser Situation seine Stellung behaupten und sich nur aggressiv verhalten, wenn sich der Feind aggressiv verhält. Heißt, bleib in deiner Scheißzelle und.
Aber er ist jetzt weich geworden. So legen sie es so aus.
So legt man es ihm aus.
Er ist ja, weich geworden, er will nicht mehr gegen die anderen kämpfen.
Guck mal, er will in Ruhe schlafen, der Softie, anstatt ständig darauf zu warten, aufgeschlitzt zu werden. Pff, was ist mit ihm los? Wie diese Leute denken. Und die Stimmen gegen ihn werden lauter, aber jetzt auch entweder unterschätzt er irgendwie den Hate seiner Gegner oder überschätzt die eigene Macht oder es ist ihm vielleicht auch egal. Weil so oder so bringt er einen Vorschlag, der in der Geschichte der NF, genau wie in der Geschichte der Mexican Mafia, nie gut aufgenommen wurde. Und zwar schlägt er vor, einen Waffenstillstand durchzusetzen.
Was jetzt ihn noch mehr als Softie Boy?
Wir erinnern uns an den Versuch von Cheyenne, die Gangs zum Frieden zu führen. Irgendwie, der hat 70 Stiche bekommen, ist aus dem 3. Stock geworfen worden. Und Brown Bob kennt diese Geschichte. 100%ig, ne? Das ist ganz normale Ganglore, die kennt jeder. Und deshalb glaube ich, dass er wusste, was er tat. Das musst du wissen.
Wie viele Jahre hatte der denn jetzt nochmal bekommen?
Ich denke mal 1,5 oder so. Bei sowas ist so ein Jahr sitzt du.
Dann riskiert man sowas?
Warum auch immer.
Also selbst, ich finde, selbst an den Statuten was zu ändern, wenn ich das NF-Tattoo hinten auf meinem Rücken habe schon überschreiben lassen, dass selbst das finde ich eigentlich schon fast so ein bisschen ja, gefährlich, weil man ja weiß, dass das...
Es ist brandgefährlich, aber ich glaube, es ist ein guter Typ. Ich glaube, es ist ein guter Typ. Ich glaube, du sitzt bei Mütter gegen Gangs. Und dann hast du einen 13-Jährigen vor dir, der sagt, nein Mann, ich sterbe für meine Avenues. Ich sterbe für meine Avenues. Und du weißt, okay, der macht das jetzt 3-4 Jahre, dann kommt der in den Knast, dann wird er für die NF kämpfen oder für die Dinke. Und es wird sein Leben dominieren und das Leben um ihn herum, all seiner Lieben zerstören. Mhm. Und dann ist er noch in der Zelle und muss die ganze Zeit darauf warten, dass die gleich aufspringt und der jemanden angreift. Das ist ja schon diese negative Grundhaltung wieder. Und ich glaube, er ist ein guter Typ. Was jetzt passiert ist, La Mesa entscheidet, dass er dafür ein Greenlight bekommt. Und er ist noch in Haft, er ist auf der Liste. Trotz allem, weil er einfach ein krasser Typ gewesen sein muss, weil er einfach auch dieses Nicht-Aussagen, er hätte ja nur aussagen müssen. Dann geht er gar nie wieder kommt er nie wieder mit denen zusammen, so, die trennen ihn. Kommt halt zusammen mit Sexualstraftätern und anderen Verrätern. Was, so ein will er halt nicht. Na, und Er hat Freunde in San Quentin, die seine Exekution verhindern. Damals kam später raus, der es hätte machen können, also der noch über diesem Chuko war, der hat gesagt, wir können uns den Angriff nicht erlauben. Wir sind in San Quentin immer in der Unterzahl. Wenn wir Brown Bob töten, verlieren wir 3-4 Leute, die in die Isolation gehen. Das geht nicht. Ja, ist auch so. Damit hat er ihn am Leben gehalten. Chuko akzeptiert, ne, ist aber der gesagt hat, der vergiftet unsere Jungen. Der akzeptiert, aber ist zähneknirschend. So, ne, er sagt, seine Zeit wird noch kommen. Jetzt sitzt Brown Bob machtlos seine Zeit ab, ne, ist nicht mehr involviert in die Gang, sondern bleibt weg halt so.
Aber das muss auch jeden Tag richtig psychisch anstrengend sein, weil du ja...
Ja, der Typ, der Chef der NF in diesem Gefängnis war, hat zu ihm gesagt, du wirst hier nicht sterben. Aber solltest du mich jemals draußen sehen und ich bin nicht alleine, sondern in Begleitung, dann renn. Also so das, ne, das ist so dieses, hier kann ich auf dich aufpassen, aber ich kann nicht garantieren, also dass das jemals aufhört. Sitzt die Zeit ab, wird entlassen, Esperanza ist immer noch da, die sind jetzt mittlerweile seit 25 Jahren schon verheiratet, also die sind wirklich sehr, sehr lange zusammen. Sie haben 2 Söhne, der eine ist 17 und der andere ist 6, der ist wahrscheinlich in dieser Zeit entstanden, der andere davor. Und
bitte sag mir, dass sie jetzt woanders hinziehen.
Sie ziehen natürlich aus der einen Hut raus, aber sie bleiben im Großraum L.A. Und er lebt 2 Jahre lang unbehelligt, macht auch weiter diese Arbeit, ist wirklich nicht rückfällig. Die einzigen, die ihn in dieser Zeit langweilen, sind die Cops. Und die kommen ständig. Die kommen ständig, drohen mit etwaigen Verstößen gegen die Bewährung, wollen Informationen, erzählen ihm erst auf der Greenlight-List, ob er nicht doch aussagen will. So dieser Druck, der muss enorm sein. Ich habe lang drüber nachgedacht, wie schlimm der Zustand sein muss. Und da gab es einen Moment, in dem ich selber schlucken musste. Und das war der, als ich begriff, dass das die schönste Zeit seines Lebens war. Weißt du, wie ich meine?
Mhm.
Das, wie er ist im Arsch. Und das ist die schönste Zeit seines Lebens. Monatelang im Knast auf der Greenlight-List. Jahrzehntelang Gangkrieg. Gemordet, Mordversuche überlebt. Gegen ihn wird ermittelt, seit er ein Teenager ist. Und gerade ist die entspannteste Zeit seines Lebens. Das ist doch weird,
und die
oder?
Glücklichste Zeit.
Glücklichste, einfach mit seiner Frau. Ey, wenn das dein Zur-Ruhe-Setzen ist, Mann, dann will ich das nicht. Weißt du, und das ist was, wo ich so über mich selber wieder schlucken musste. Ich so, das wäre mein, ne, in der einen oder anderen Form war das mein Lebenskonzept.
Mhm.
Aber wie gesagt, dieser Zustand ist für ihn relaxed. Und so relaxed, dass er eines Morgens den Rosenstrauch vor seiner Garage wässert, wie ein Rentner halt. Und Esperanza und die Kids sind allein im Haus, als plötzlich 2 Männer aus einem gestohlenen Ford Explorer springen und auf ihn zurennen und sofort das Feuer eröffnen. Brown Bob wird mehrfach in die Beine getroffen, der fällt hin und versucht in Richtung Garage wegzukriechen, weg vom Haus, weil im Haus sind seine Frau und seine Kinder. Die Killer holen ihn ein, schießen auf den am Boden sich krümmenden Menschen. Pam, 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 pam. 7 Kugeln treffen ihn und Brown Bob stirbt dort.
Crazy.
Das Blut, kannst du dir vorstellen, vermischt sich mit dem Wasser aus dem Gartenschlauch so. Und läuft halt die Einfahrt hinunter. Die beiden Täter, übrigens heißen Bad Boy und Dreamer, die rennen zurück zum Auto. Dort ist ein dritter Mann, dessen Name ist Beto. Der ist der Fluchtwagenfahrer, also hast du schon wieder ein Killerkommando, immer 3 Leute so von denen. Beto drückt jetzt aufs Gas und setzt die Schützen dann an dem vereinbarten Punkt ab. Und Beto hat die Aufgabe, den Wagen jetzt gründlich zu reinigen. Mhm. Alles abzuwischen oder zu verbrennen. Das ist sein, die überlässt man Beto. Und Beto selber ist Gangmember schon, aber kein NF-Mitglied, hat aber einen fetten Stern, Nordstern, auf die Stirn tätowiert und so. Also da ist auch schon Hopfen und Malz irgendwie verloren. Und er hofft, durch diesen Job aufzusteigen und vielleicht sogar ein echtes Member zu werden von der Familie. Es gibt noch einen weiteren Mittäter, den kennen wir. Der hat den Mord von einem Wagen am anderen Ende der Straße aus beobachtet. Es ist Chuko, der Typ, der gesagt hat, du vergiftest unsere Jungen. Jetzt kommt was Interessantes, und zwar, was macht man nach einem Mord? Darüber haben wir gleich auch schon immer wieder, das Nachtatverhalten interessiert mich sehr. Was macht man?
Na, erstmal das Auto verbrennen, das ist.
Das wäre vernünftig, die meisten gehen essen. Also komischerweise, viele Leute gehen essen, von Richard Ramirez über Kuklinski und so, die hatten dann immer ihr Mördersteak. So, ne, haben dann sich was reingehauen. Die 4 Gangbanger gehen in ein Hotel, laden sich Damenbesuch ein.
Ja. Und Kokain wahrscheinlich.
Koks, Whirlpool, es gibt Fotos mit den Mädels und Guns und so im Pool. Und alles scheint ganz cool, bis Beto irgendwann in der Nacht Chuko, also dem Anführer, gesteht, dass er in der ganzen Aufregung vergessen hat, den Wagen sauber zu machen.
In der ganzen Aufregung? He had one job.
Ja, he had fucking one job. Chuko sagt nichts und so, aber jetzt ist klar, die drei Leute, die in dem Auto waren, gehen ins Gefängnis. So. Fingerabdrücke waren damals tödlich, da war es noch, DNA war irgendwie noch ein bisschen schwerer zu begreifen anscheinend, obwohl es ja auch schon da war.
Und das Auto haben sie auch gefunden, die Cops?
Ja, klar. Am nächsten Morgen tauchen alle Beteiligten unter und Chuko und Bad Boy werden aber recht schnell verhaftet. Wie sie auf Chuko gekommen sind, weiß ich gar nicht. Dreamer und Beto bleiben zusammen auf der Flucht und Beto schämt sich die ganze Zeit. Bei jeder Gelegenheit drückt er sein Bedauern aus für den von ihm gemachten Fehler. Verdammt Esse, hätte ich doch nur den Wagen angezündet und so, so inutil. So, also ne, er ist die ganze Zeit so am, ach wie scheiße. Und circa einen Monat danach telefoniert Dreamer mit Chuko. Der sitzt im County Jail, hat ein geschmuggeltes Handy und gibt ihnen einen neuen Mordauftrag. Beto ist begeistert. Gott sei Dank, ey, die geben mir nochmal eine Chance und so. Zum Glück, ne, kann ich, vielleicht kann ich den alten Fehler so wieder gut machen. Ach, vielleicht habe ich doch noch eine Chance.
Dreamer müsste jetzt Beko erschießen.
Nachdem sie den Wagen geparkt haben, schlagen er und Dreamer, gehen so einen Berghang hoch. Sie sollen jeden Typen in den Bergen von San Jose platt machen. Und ja, irgendwann schießt Dreamer im Wortlos den Kopf halt so, boom. Ja, die ganze Zeit hat er geredet, so, ey, ich bin bald ein Mitglied, boom. Am Boden schießt er ihm nochmal in die Brust. Beto war das Ziel dieses Auftrags, ganz klar. Sein Versäumnis hat ihn das Leben gekostet, Auge im Auge. Immer, immer, immer. Und das ist Brown Bobs Mord, hat jetzt ein zweites Opfer gefordert. Also das ist wie schon wieder dieser Kreis.
Der Kreis der Gewalt.
Kreis der Gewalt. Natürlich wird auch Dreamer verhaftet, weil Anfang 20-Jähriger, komplett zugehackter Typ, ne, der irgendwie jetzt zwei Morde begangen hat. Und ich meine, weißt du, was er sich tätowieren hat lassen in den Monaten, in denen er noch auf Flucht war? Zwei Totenköpfe mit Einschusslöchern in der Stirn. So gerade, dass er noch die Namen nicht drunter geschrieben hat. Der Staatsanwalt so, ach ja genau, und die Zahl 187. Noch dazu hat er sich zu mir.
Ach
so,
wirklich?
Ja, dachte, ja, hat er wirklich. Nein, hat er wirklich. Und die Staatsanwälte so, I rest my case. So war schon Ende der Bestand auf neu. Und bei der Verhandlung kommt raus, es war der zweite Versuch, Brown Bob zu töten. Der erste Versuch ist gescheitert, weil sie an dem Rottweiler, der hatte einen Rottweiler, der hieß Camachilli. Und daneben sind sie nicht vorbei, der hat Folge. Und dann der eine wollte den Rottweiler schießen, der andere so, lass ihn so, ey.
Nicht den Hund.
Nicht den Hund fahren. Wir gehen wieder.
Das ist ziemlich geil.
Ja.
Bei Hunden werden dann auch die Gangster weich.
Armer Camachilli hat jetzt auch keinen Papa mehr. Und am Ende werden alle verurteilt, bekommen zwischen 25 und 50 Jahren. Und zum Abschluss noch, was rauskommt, ist vor allem für Beto bitter, der es jetzt zwar nicht mehr erfahren wird, aber er hatte vergessen, das Lenkrad und die Türgriffe abzuwischen. Und jetzt während der Verhandlung geben die Ermittler bekannt, dass Zeugen am Tag von Brown Bobs Ermordung den Ford Explorer auf einem Parkplatz in der Nähe gesehen haben. Und zwar vor einem Hamburger Laden namens Jack in the Box. Und da drin saßen drei komplett zutätowierte Gangbanger, haben Burger gegessen und haben danach den Müll auf den Parkplatz geworfen. Und die Cops haben den Müll eingesammelt und original auf dem ganzen Müll waren die Fingerabdrücke von denen rein. Es wäre also nicht nötig gewesen, Beto zu erschießen. Die wären so oder so, hätte das gereicht.
Ja gut, aber ich meine, wahrscheinlich wirkt das einfach wie ein Typ, der seinen Job nicht macht, ne?
Klar,
also, aber den du dich nicht verlassen kannst.
Aber trotzdem so, es ist halt, ja, ja, ne, sie sind nicht deswegen verhaftet worden. Das war der Fall um Brown Bob. Ich finde die Geschichte so bitter und ich glaube, irgendwie jeder kann das so ein bisschen, ich meine, die NF hat einen Fehler gemacht. Weil danach waren alle, die aussteigen wollten, seitdem geht man zur Polizei.
Ah.
Brown Bob war so der Letzte, der gesagt hat, ey, ich steig aus, aber ich gehe auch nicht zu
Verrat
den Cops.
Verrat euch nicht, verstehe.
Und ab jetzt alle so, okay, wenn ihr uns so oder so tötet.
Ah, crazy. Voll die wäre ich jetzt gar nicht gekommen.
Komplettes Fehlurteil. Ja. Also komplettes Fehlurteil, Blood in, Blood out, schadet der Gang in diesem Fall sehr. Vielleicht noch eine Zahl zum Schluss, wirklich, die Behörden schätzen 600 Morde aufs Konto der NF, also aufs Konto dieser paar Leute so an der Spitze. 50 Jahre Krieg mittlerweile mit der Mexican Mafia. Brown Bob war eine Stimme, die Frieden gefordert hat irgendwie, die auch wieder getötet wurde. Deswegen sind natürlich die Leute ein bisschen leiser.
Der aber auch wahrscheinlich vorher ganz viele Morde in Auftrag gegeben hat, ne?
Also mindestens drei durchgeführt, so, wenn wir den Tränen glauben wollen. Peg Leg ist auch noch aktiv. Ist wirklich, der ist relativ lange aktiv. Die Gang wächst aus den Knästen heraus. Jede der beiden Gangs hat mittlerweile ganze Gefängnisse unter der Kontrolle. Auch das nochmal, so die mittlerweile, du wirst gefragt, wenn du verhaftet wirst, ja, gibt es, haben sie eine Verbindung zu einer dieser beiden Gruppierungen?
Mhm.
Weil sonst können sie nicht dorthin, sonst sind sie tot, so, ne? Man kämpft, Alter, um jeden Gang, um jede Zelle. Und schon als der Krieg in den 70er Jahren drohte, die beiden Organisationen auszubluten, weil so viele Leute immer wieder gestorben sind. Was machen denn große Häuser, wenn sie Krieg führen? Und das passiert. Was glaubst du? Game of Thrones, was macht man?
Man versucht den anderen auszuboten, auszustechen, komplett zu vernichten.
Hast du Game of Thrones eigentlich je gesehen?
Na klar, alle Staffeln.
Okay.
Aber zwei große Häuser, ja, also entweder verheiraten die ihre Kinder oder die versuchen sich zu töten.
Man geht dann zu den kleinen Häusern. Man holt die kleinen Häuser. Die Tullys sind jetzt bei uns, die sind jetzt bei uns, die sind jetzt bei uns. Und genau das machen diese zwei großen Häuser auch. Sie suchen sich Verbündete, die für sie kämpfen. Und wir werden dann hören, wer die anderen Häuser in diesem Spiel der Thron in so will und so will sind. Hast du eine Idee, in welche Richtung das gehen könnte? Wer könnten die anderen sein?
Ich will lieber nichts Falsches sagen jetzt an der Stelle.
Dann erfahrt ihr es nächste Woche. Also, das war's für heute. Gangshit, Gangshit.
Das war Pollux, Gangs im Knast. Der True Criminal Podcast mit Maximilian Pollux und Claudia Kamid. Mehr Infos zu Maximilian Pollux findet ihr auf Sichtweisen e.V. Pollux Gangs im Knast, ein Podcast von Podimo, produziert von Auf die Ohren.